Ja, hallo, guten Tag, guten Abend, guten Mittag, wo auch immer ihr seid. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe die letzten Wochen. Wir reden über eine ganz große, wichtige Band, zumindest für mich. Und ich habe mir dazu einen, ich glaube, im deutschen Podcast-Universum, sage ich mal, was Musikpodcast angeht, gibt es kaum einen besseren Gast dafür. Ich habe mir Max vom Podcast Love is Noise eingeladen. Hallo Max, so super toll, dass du heute hier Gast in unserem Podcast bist.
Jetzt hast du die Latte aber gleich hochgehängt, Raue.
Das ist übertrieben, soll ich nochmal anfangen?
Nein, alles gut. Herzlichen Dank, es ist mir eine große Freude und auch eine Ehre, bei Was mit Rock und Vinyl heute zu Gast sein zu dürfen. Und ich freue mich schon mit dir, über diese besagte Band später noch zu sprechen.
Ja, genau. Wir verraten gleich, worum es geht. Zunächst einmal, ich denke, es kann vielleicht einige da draußen noch geben, die nicht genau wissen, wer ihr seid und was der Podcast Love is Noise eigentlich macht. Weil vom Namen her, also bei uns erkennt man ja, was mit Rock und Vinyl ungefähr, worum es geht, würde ich mal so sagen. Bei euch, Love is Noise ist ein bisschen schwieriger. Worum geht es denn bei euch im Podcast?
Ich muss, bevor ich es erkläre, muss ich mich noch mal dafür bedanken, dass du wirklich bei so vielen Gelegenheiten unsere Fahne hochhältst, unseren Namen droppst und das bedeutet mir auch sehr viel,
wollte ich nur gesagt haben. Das ist sehr lieb. Du kriegst nichts dafür, das weißt du, ne?
Naja, nein, ein bisschen kostenlose Promo, das reicht mir schon.
Natürlich, die kommt von Herzen, ja.
Love is Noise, ja, wir nennen uns der Indie-Rock-Podcast und das ist der Gedanke eigentlich, so ein Rundumschlag jeden Monat einmal über alles, was im Indie-Rock aktuell ist. Also der Aufbau der Folgen ist immer relativ gleich. Wir fangen an mit News aus der weiten Welt des Indie-Rocks. Das ist ja wirklich auch von den Sounds her breit gefächert. Dann besprechen wir aktuelle Alben relativ ausführlich und dann nehmen wir uns am Ende immer noch einen Headliner vor, nennen wir das Segment. Und da geht es dann um ein manchmal kontroverses Thema oder einfach eine Diskussion zu irgendeinem Thema, das wir interessant finden.
Genau,
das und so kommen wir dann monatlich
seit wann
so
macht ihr das?
Auf eineinhalb Stunden. Wir machen das jetzt 22 Folgen, das heißt seit 22 Monaten. Wir steuern auf die zwei Jahres, den Wahnsinn, zweiten Geburtstag zu.
Toll.
Genau.
Fantastisch.
Mhm. Aber halt nur einmal im Monat. Es ist tatsächlich so, dass wir schon überlegt haben, packen wir das vielleicht alle zwei Wochen, aber wir sind alle Vollzeit arbeitende Familienväter mit mehr oder weniger kleinen Kindern und man hört es vielleicht nicht, aber wenn man es mal so addiert, dann kommen wir da zu dritt pro Folge, wenn man jetzt auch die Zeit, die wir ins Hören der Alben investieren, die wir dann reviewen, dann kommen wir da zusammen schon sicherlich auf 20 Stunden Arbeit pro Folge und mehr geht einfach nicht. Weil das halt Sachen sind, die wir dann über den Monat erledigen müssen, wenn andere auf der Couch sitzen und Netflix gucken. Ich will es auch gar nicht rumheulen, wir haben uns das ja selbst aufgehalst und machen es auch gerne. Aber ja, mehr ginge auch nicht und wöchentlich wird auch keinen Sinn machen, weil die relevanten Alben ja leider auch nicht schön gleichmäßig über den Monat verteilt rauskommen, sondern teilweise geballt. Und deshalb einmal im Monat, aber es ist eine eineinhalb Stunden pro Folge, da hat man schon dran zu knabbern, dann auch als Hörer.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also das im besten Sinne des Wortes. Das ist einer meiner ganz wenigen Kritiken, dass ihr viel zu selten rauskommt, aber so ist es eben halt. Auf der anderen Seite kann ich super verstehen, dass ihr so wahnsinnig, also das klingt, was ihr da jeweils vorstellt und über ihr redet. Ihr müsst ja teilweise auch wissen, was der andere dann nochmal erwähnt oder vielleicht dann auch mal reinhören, denke ich mir. Also das ist viel, da ist viel Vorarbeit notwendig und dann kriegt man das teilweise auch wirklich nur einmal im Monat hin, das kann ich schon sehr gut verstehen. Wir haben halt eine andere Produktionsstil, wir sind von den Themen unabhängig, die jeweils anderen wissen nicht, womit man um die Ecke kommt und deswegen arbeitet jeder in seinem kleinen Häuschen und präsentiert dann Sachen und dann treffen wir uns alle sechs Wochen und dann haben wir 6 bis 8 Sendungen raus, ne? Und das reicht dann wieder so 2 Monate, also so ungefähr so ist unser Arbeitsstil. Also wir sind sehr rough and ready oder quick and dirty oder so, das ist bei euch natürlich ganz, ganz anders. Und wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, woher kennt ihr euch?
Also ich kenne den Uli, also meine beiden anderen Podcast-Hosts, das sind der Philipp und der Uli. Den Uli kenne ich daher, dass wir für das gleiche Bamberger Stadtmagazin einmal im Monat eine Plattenkritik schreiben und uns dann bei der Weihnachtsfeier jedes Jahr sehen. Das machen wir seit 10 Jahren gemeinsam. Und daher wusste ich, das ist schon mal ein ziemlicher Freak. Der Uli ist auch ein bisschen älter als ich. Er könnte rein mathematisch gesehen sogar mein Vater sein. Und
ich glaube, ich auch.
Mag sein. Ja. Gibt schlimmere Vorstellungen tatsächlich.
Okay, wunderbar.
Und ja, dann kam Corona und wie so viele Podcasts ist unsere dann auch während Corona entstanden, weil man einfach seine Freizeit nicht mehr so gestalten konnte, wie man es vorhatte. Und ich hatte den Gedanken eben schon länger mit mir rumgetragen als großer Indie-Rock-Fan und Nerd, dass man darüber doch einen Podcast machen könnte, weil ich vor allem Podcasts immer wahrgenommen habe, in denen mit Musikern gesprochen wurde, also Interviews geführt wurden. Ja, und das reizt mich gar nicht so sehr, sondern ich genieße es, mit Leuten über Musik zu sprechen. Und das wollte ich, ich denke, so ticken auch andere Menschen und das wollte ich dann in Podcast-Form eben umsetzen und habe dann den Uli gefragt, weil er eben für mich der naheliegendste Kandidat dafür war. Und er hat dann gemeint, weil er schon einen anderen Podcast auch hat, er ist ja Sportredakteur von Beruf und macht deshalb für seine Zeitung einen Podcast über den Fußballclub, den ersten FC Nürnberg darf ich jetzt hier erwähnen. Und da hat er gemeint, seine Erfahrung ist es mit 3 Hosts, ist es wesentlich angenehmer zu hören und ist für die Gesprächschemie auch besser. Und er hat schon einen an der im Kopf, der da mitmachen könnte. Und das war eben der Philipp, den ich bis dato nicht kannte. Wir sind da einmal essen gegangen und mir war klar, okay, der Philipp darf mitmachen. Das wird funktionieren von der Chemie her. Und sehr so schön. Ist es seitdem.
Mhm. Und ihr nehmt aber hauptsächlich im Remote-Modus auf, oder?
Genau, die beiden wohnen in Nürnberg, ich wohne in Bamberg. Das sind jetzt nur 50 Kilometer, aber es klappt ganz gut, auch wenn wir uns dabei nicht sehen. Mhm. Ein bisschen traurig ist es, aber von der Technik her kriegen wir es hin. Naja, die Chemie ist, glaube ich, hat sich entwickelt, ne? Also das merkt man in den ersten Folgen vielleicht. Ich habe sie jetzt noch nicht wieder, schon lange nicht gehört. Und im Rückblick kann ich es nicht so beurteilen. Aber ich glaube, die Chemie hat sich auch ganz gut entwickelt zwischen uns dreien mittlerweile. Und Philipp ist eben wie ich auch Mitte 30, der Uli Anfang 50. Und das macht es auch so ein bisschen interessant. Und Philipp hat in einer Folge in einer unserer regelmäßigen Smashing Pumpkins Verrisse, die wir machen mussten, weil Billy Corgan so viele schlimme Alben rausgehauen hat im letzten Jahr. Da hat Philipp mal gesagt oder uns verglichen, der Vater Uli, der Sohn Philipp und der Heilige Geist Max. Und das trifft unsere Rollen, glaube ich, auch so ganz gut. Der Philipp, der junge Wilde, der Uli, der Abgeklärte und ich irgendwo zwischendrin.
Ah, schön, ja. Sehr schön. Ja, ihr habt eine wunderbare Chemie, es gibt wirklich Parallelen zwischen unseren beiden Podcasts. Wir sind ja, sagen wir mal, wir haben zurzeit angefangen, dann zu dritt, jetzt zu viert, also teilweise zu dritt, zu viert, wir wechseln da immer und da gibt es auch, jeder spielt da so seine gewisse Rolle drin. Wir haben uns dann eben auch als Team so entwickelt und zusammengefunden und das Tolle, finde ich, an diesem Podcast ist, dass man immer Trial and Error machen kann. Man versucht es einfach und wenn es scheiße ist, macht man halt das nächste Mal anders. Kostet ja nichts, ist ja egal. Ne? Und das ist das Tolle am Podcast, dass man Sachen so miteinander entwickeln kann und auf einmal merkt, ups, das läuft ja ganz gut jetzt. Ne? Das finde ich an diesem Format immer wirklich ganz anders. Man muss sich nicht so wahnsinnig präsentieren, wie man das zum Beispiel auf dem YouTube, wenn man sich vor der Kamera hinsetzt.
Das stimmt allerdings. Aber gleichzeitig, wollen wir jetzt natürlich auch nicht das Trial and Error, das müssen ja trotzdem Leute anhören. Aber da ist es für mich die Hauptsache, wenn ich einen Podcast höre, dass ich einerseits kompetente und andererseits sympathische Hosts habe. Also ob man uns jetzt sympathisch findet, das kann ich nicht beeinflussen, weil wir einfach sind, wie wir sind. Ich finde es zum Beispiel als Hörer furchtbar frustrierend, wenn man die Hosts gedanklich ständig verbessern muss. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl manchmal hast, dass man denkt, ah nein, das Album ist doch in dem Jahr rausgekommen oder so. So geht es mir manchmal jedenfalls nicht bei eurem Podcast natürlich.
Passiert uns oft, ja, stimmt, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Und ja, deshalb ist uns eben diese Vorbereitung und unser Nerdtum auch ziemlich wichtig.
Ja, ja.
Da einfach, dass es dann, weil ich davon ausgehe, dass unsere Hörer, wenn sie an Indie-Rock-Podcast, das ja eine ziemliche Nische ist, sich aussuchen, ja, dass sie dann ein gewisses Vorwissen mitbringen und man sie dann auch auf einer anderen Ebene ansprechen muss.
Ja, auf jeden Fall, ja. Habt ihr irgendwie, ich glaube, du hast das eben kurz erwähnt, habt ihr irgendwie musikjournalistischen Hintergrund bei euren Kritiken? Also, weil die sind teilweise so elaboriert und ausgefeilt und da Wortkaskaden, die Bilder erzeugen, wo man denkt, wow, also das könnte ich so auf keinen Fall, und wenn, dann müsste ich mich erstmal für 2 Tage einschließen. Ihr habt da irgendwelche Hintergründe, ne, aus dieser Richtung. Du sagtest eben, dass ihr ab und zu Plattenkritiken schreibt. Wahrscheinlich
genau,
schon über einen längeren Zeitraum, ja.
Ich mache das seit circa 10 Jahren. Der Uli hat, glaube ich, in den 90ern damals schon angefangen. Aber Philipp und Uli sind, wie gesagt, beide ausgebildete Journalisten. Wow. Ich bin nur Lehrer, aber schreibe einfach gerne. Und diese Reviews, die wir machen, die sind natürlich dann voll gescriptet. Also insgesamt, ich würde sagen, die Hälfte der Folge ist gescriptet. Und das ist natürlich ein weiterer Zeitfresser. Aber das halte ich aus mehreren Gründen für notwendig. Vor allem, wenn ich mich als ein Nobody anmaße, über das Werk eines Künstlers und einer Künstlerin unter Umständen auch richtig negativ zu urteilen, dann bin ich es sowohl dem Künstler und als auch den Hörern schuldig, meine Einschätzung relativ präzise zu begründen. Und es geht halt nicht so einfach aus dem Stegreif, ohne dann auf irgendwelche Allgemeinplätze zurückfallen zu müssen.
Okay, ja. Toller Ansatz, toller Anspruch, könnte ich nicht so erfüllen. Aber toll, finde ich, das merkt man euch auch deutlich an, also dass ihr genau damit auch mit dieser Professionalität an die Themen geht. Wenn ich fragen darf, wo sind denn außer Blink 182 denn so eure Vorlieben, eure musikalischen oder Bandvorlieben? Ihr seid sehr in den 90ern verwurzelt und ab da bis jetzt sozusagen, oder wie sieht's davor aus? Gibt es auch Classic-Rock-Fans bei euch oder geht ihr sogar noch weiter? Wisst ihr, wer Frank Sinatra ist? Gut, das ist jetzt ein bisschen provokativ gefragt, aber ich will einfach nur wissen, welche Musik ihr mögt.
Ich glaube, wir haben ein relativ breites Grundwissen, was Rockmusik angeht, und ansonsten ergibt sich aus unserem Alter. Also der Uli ist in den 80ern musikalisch sozialisiert, hat also den Indie-Rock von den Anfängen an mit der Muttermilch aufgesogen und ist dann einfach dran geblieben, was ich auch so bewundere, was ich allgemein an Menschen bewundere, auch an dir, dass du weiterhin Musik entdecken willst. Weil normalerweise sagt man so mit Mitte 20, Anfang 30 hört der Mensch eigentlich auf, neue Musik zu hören. Und das haben wir drei eben gemeinsam, dass wir immer wieder was Neues zu entdecken wollen. Bei mir grenzt das sogar schon an so, man nennt es heutzutage FOMO, glaube ich, Fear of Missing Out. Also ich bin wirklich extrem dahinter, jede Woche zu gucken, was sind die Neuerscheinungen. Will denn alles mal kurz reingehört haben, um zu sehen, ob es mich potenziell anspricht.
Ach, toll.
Aber Uli ist breit aufgestellt. Philipp, ja, und ich sind ungefähr gleich alt, also wir haben Ende der 90er angefangen, bewusst Musik zu hören und unseren Geschmack zu entwickeln und sind dann, glaube ich, mit dieser großen Indie-Welle der 2000er, die die Strokes damals angestoßen haben, so zum Indie-Rock selbst bewusst gekommen. Uli natürlich schon wesentlich früher.
Alles klar, ja, ich weiß noch, wie ich vor 20 Jahren vor diesem, das war ja damals ein CD-Spieler, glaube ich, genau, stand, die Strokes mir angehört habe und dachte, okay, das ist jetzt the new shit oder was? Okay, und ich wusste nicht so genau, was ich davon halten sollte, und heute sind das auch Klassiker, das ist schon verrückt. Ja, also das heißt, du hast eben einen Hinweis zu Blink 182 nicht widersprochen.
Habe ich umschifft.
Damit habe ich recht, ja?
Also das war natürlich, das war eine Band, die für mich insofern wichtig war, als dass ich davor auch viel Hip-Hop gehört habe, und dann waren Blink eben einfach so eine Band, die mich direkt angesprochen hat als damals 14-Jähriger und mich auch so ein Stück weit dann endgültig zum Rock gebracht hat, auch wenn ich vorher immer mal wieder so durcheinander gehört habe. Und habe dann auch mit 16 eine Band gegründet. Das hat sich dann so in die Emo-Richtung entwickelt. Die hatte ich bis Anfang 20 ungefähr, die Band. Und da war mein neben dem Indie-Rock habe ich eben auch viel aus der Ecke gehört, bin in der Bayreuther Hardcore-Szene nebenbei auch sozialisiert. Das heißt, auch härtere Klänge sagen mir bis heute zu. Mhm. Und Philipp hat, glaube ich, so eine Schwäche für diese Neo-Schweden-Rock, also dieses, ja, die Helicopters und so weiter, Hives.
Ja, Hives natürlich, ja, alles klar. Ja,
also das, da liegen das seine Vorlieben, okay. Aber wir sind alle breit aufgestellt, ja, wie man auch im Podcast merkt, hoffe ich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ihr wirkt extrem kompetent, wenn ich das mal so sagen darf, wirklich. Das ist, und ich gucke dann immer direkt in die Shownotes rein und sage, warum hast du gerade gesprochen? Wie hieß das noch? Wer war das? Ah, die mal gucken, hör ich jetzt mal rein. Das mache ich wirklich, also ich informiere mich tatsächlich über neue Sachen aus dem Indie-Rock über euch und nicht über irgendwelche anderen Medien. Ich gucke immer, was sagt ihr? Oh, was haltet ihr davon? Also ich habe tatsächlich auch in die neue Smashing Pumpkins nicht mehr reingehört, ne? Aber ich dachte, okay, wenn Max sagt, das ist scheiße, dann höre ich mir das nicht an.
Das ehrt mich. Oder uns. Ja, der Gedanke beim Podcast, wir veröffentlichen ja, wie ihr auch immer, eine Spotify-Playlist zu jeder Folge, dass man halt relativ entspannt hören kann, weil man weiß, okay, ich kann im Nachhinein dann noch in der Spotify-Playlist nachschauen, wie diese Band jetzt hieß oder wie die dann klingt. Und so geht es mir bei manchen anderen Podcasts, die diesen Service nicht bieten, wo man dann nochmal zurückspielen muss und dann muss man sich womöglich noch eine Notiz ins Handy tippen, wenn man diese eine Band dann nochmal im Nachhinein aufspüren möchte. Und ja, den Stress möchte ich den Hörern nehmen.
Ja, ganz toll. Ja.
Bei euch geht es mir nur manchmal so, wenn der Jim dann am Ende der Folge noch sagt, diese 10 Bands sollte man auch noch kennen und dann die ganz schnell runterrattert, dann muss ich manchmal auch nochmal zurückspüren.
Das ist in der Tat so, ja, das ist, aber Jim muss man zugutehalten, also er hat mir neue Universen geöffnet, ganz klar, und er hat sein Name-Dropping Marathon, den hat er ein bisschen reduziert jetzt in den letzten, ich habe mir noch gar nicht getraut, ihm das so zu sagen, also in den letzten Monaten, dass er nicht mehr so viel Name-Dropping macht, aber ansonsten, also ich stehe da immer vor seinem Plattenregal und bin sowas von beeindruckt und hin und weg und bin so froh, dass wir ihn gewinnen konnten, auch für unser Podcast-Team und der auch mit. Am liebsten würde er, glaube ich, immer alle Sendungen alleine machen, so viel hat er noch im Fächer und dann versuche ich immer mit meinen Mainstream-Sachen kurz dazwischen zu grätschen. Aber das ist alles nur, man muss sich auch ein bisschen reiben ab und zu, ein bisschen frotzeln und so, das ist, finde ich, eigentlich immer so auch ganz gesund, dass man so ein bisschen guckt und hier und wir parodieren uns, nehmen uns gegenseitig ja auch immer ein bisschen auf den Arm oder der hier, ne, Klischee Franzose und Rheinländer und so, ist alles nur Quatsch, stimmt aber irgendwie doch oder so. Ne? Aber davon leben wir ja auch und da sind wir auch mittlerweile stolz drauf. Also die Folge, die jetzt gerade läuft, lieber Max, du bist augenblicklich in der 101. Folge.
Wow.
Ja. Und wir sind super stolz drauf, ja. Wir haben
aber sag dem Jim bitte, er soll sein Name-Dropping nicht abstellen. Ich weiß das sehr zu schätzen, ich entdecke ja selber gerne neue Sachen.
Okay.
Und ich glaube zum Beispiel in eurer Neuseeland-Folge, da habe ich echt tatsächlich mir am Ende noch 2-3 Bands dann wirklich erschlossen.
Also, ach, fantastisch.
Lieben Gruß toll. Und vielen Dank an den
Jim. Ja, super, das freut mich sehr. Ja, das freut mich, das ist toll. Flying Nun fällt mir da ein, das Label.
Genau.
Das
habe
ich mir gemacht. Das kanntest du wahrscheinlich dann schon. Super, toll. Ja, ich glaube, wir können noch stundenlang reden, aber wir haben ja eigentlich ein Hauptthema und was unsere lieben Hörerinnen und Hörern schon längst kennen, weil sie die Überschrift gelesen haben. Es geht, also ich mache mal den ersten Schritt, meiner Ansicht nach, um eine der genialsten, tollsten Bands der 80er, wenn nicht darüber hinaus. Ich darf sagen, wahrscheinlich eine unserer Lieblingsbands, zumindest aus den 80ern. Also unsere, damit meine ich dich und mich. Nämlich es geht um die wirklich großartigen Smith und ihr geniales Album. Ich glaube,
das dritte Album.
Fehlt mir die Wortung. Das ist genau das geniale dritte Album, The Queen is Dead. Und das wollen wir heute gerne ausführlich und mit viel Herzblut besprechen. Ne? Das ist unsere Aufgabe und ich glaube, wir werden sie mit Bravour bestehen. Lieber Max, den haben wir ja eben schon gelernt, du bist ein Ticken jünger als ich. Also ich bin ein 60er-Jahre-Kind. Also ich bin geboren worden, als Revolver auf die Welt kam. So, ungefähr, das merke ich mir das immer. Und du hast eben gesprochen, 90er, so. Aber Wie kommst du dann zu den Smiths und warum liebst du die so?
Ich war ein Jahr alt, als The Queen Is Dead rauskam.
Ach so,
das
ja,
heißt, ich war immerhin schon geboren. Ich habe dir das Album jetzt aufgedrückt, weil ich in deinen YouTube-Videos öfter gesehen habe, dass du ein T-Shirt mit dem Plattencover getragen hast.
Und tatsächlich,
dachte ich mir,
ja, stimmt. Ja,
als du mich gefragt hast, über welches Album könnten wir reden, ich glaube, darauf das können wir uns einigen. Und tatsächlich ist die Smiths, ich kann sagen, es ist meine Lieblingsband, auch wenn ich das nie so klar definieren würde, weil ich einfach zu viel Musik zu gerne mag. Aber zu den Smiths bin ich tatsächlich damals über Farin Urlaub von den Ärzten, die ich nicht so mag, gekommen. Als ich 16 war, da lief auf MTV sein Song Sumi Su rauf und runter, in dem er die Band ja explizit benennt und auch das Riff aus What Difference Does It Make 1:1 klaut. Und ich hatte damals aber noch kein Internet und habe das auch nicht weiter verfolgt, bis ich mal bei meinem Nachbarn war, der einiges älter war als ich, von dem ich mir gelegentlich DVDs ausgeliehen habe. Und in seiner CD-Sammlung, die ich immer auch mal wieder durchgeschaut habe, habe ich dann die Greatest Hits Volume 1 der Smiths entdeckt, mir ausgeliehen, und dann war es relativ schnell um mich geschehen.
Ja.
Und habe mir dann eben den Katalog der Band nach und nach angeeignet und bin dann auch, wie die meisten Menschen, zu dem Schluss gekommen, dass The Queen Is Dead mein liebstes Album von ihnen ist. Wobei die Single, die Smiths für mich gar nicht so eine richtige Albumband sind, sondern mehr eine Singlesband, was ich auch gar nicht negativ meine, denn die Smiths haben ja neben ihren Alben noch unglaublich viele weitere Songs nur als Single veröffentlicht und auf deren B-Seiten. Und deshalb, wenn mich jemand fragt, Smiths, womit sollte ich anfangen, dann würde ich immer sagen, Album The Queen Is Dead, und dann empfehle ich dazu immer noch die Singles Collection Louder Than Bombs, die eigentlich alle essentiellen Non-Album-Singles so vereint.
Ja, wunderbar. Ja, dazu kann ich nichts hinzufügen, das sehe ich absolut genauso. Ja, das ist wahrscheinlich dann der Vorteil der frühen Geburt oder die Gnade der frühen Geburt. Ich kann mich direkt tatsächlich erinnern, als ich 1983 die Smiths zum ersten Mal im Radio gehört habe, und ich war platt. Ich fand die überragend, also sofort erkennbar, was für geniale Gitarrenriss, was für ein Sound und was für ein überragender Sänger. Und die Texte, die konntest du auch alle verstehen und mitsingen. Und die Texte, da hat sofort das Gefühl, ach, das geht um mich hier. Der meint genau mich. Dem geht es genauso beschissen wie mir. So ging es mir damals. Und ich finde, das war Liebe auf den ersten Blick. Und als dann 86, glaube ich, ne, Sommer 86 kam,
genau,
dann The Queen Is Dead raus, das war klar, das ist der Volltreffer. Das ist es jetzt. Das ist das Sergeant Pepper der 80er. Ich hau jetzt verbal ein bisschen auf die Kacke, um das klar zu machen. Aber das war mir damals klar. Und als dann ihr letztes Album rauskam, war uns auch allen klar, das war's dann. Insofern, das war ein ekstatischer, kurzer, heftiger Liebe, die wirklich, glaube ich, nur 83, ne, bis 87 gedauert hat. 4 Alben haben sie in der Zeit veröffentlicht, und dann war es um sie geschehen, und wir weinen eigentlich heute noch, ne? Ich weiß nicht, die Nachfolgealben, können wir ja zum Schluss vielleicht noch kurz ein bisschen was sagen, was man sich nach den Smiths noch anhören sollte. Aber ja, wir haben natürlich für diesen Podcast eine Vorbesprechung gemacht, haben uns dann, da wir hier immer GEMA sei Dank, 7 Minuten Musik spielen, 6 Minuten Musik spielen, haben wir uns auf 6 Titel, die wir je zu einer Minute abspielen wollen, geeinigt, und wir fangen ganz humorlos an, indem wir der Reihenfolge nach unsere ausgewählten Titel anspielen und dann tatsächlich kurz danach besprechen, ne? So soll unser Modus aussehen, und wir waren beide sofort der gleichen Meinung, dass nämlich das Titelstück, erstes Stück auf der ersten Seite, The Queen Is Dead, wahrscheinlich das schlechteste Stück auf dem ganzen Album ist, oder?
Ja, es ist, ich habe das Gefühl, dass die Band ihr sicheres Gespür für Melodien hier ein bisschen zu sehr Morrisseys Witzen unterordnet. Also es hat einen extrem lustigen Text. Allgemein ist das Album das humorvollste der Band, würde ich sagen. Obwohl es ja durch dieses düstere Plattencover gar nicht so wirkt und den Titel, aber das geht einfach nicht so ins Ohr wie der Rest.
Ja, apropos Plattencover, ich brauche dich nicht zu fragen und du wirst es mir trotzdem jetzt sagen. Wer ist das auf dem Plattencover?
Das ist Alain Delon.
Genau, und genau, aus einem französischen Film aus dem Jahr 1964, der irgendwie in Algerien spielt, habe ich jetzt nochmal gelesen. Ich habe das nie erkannt. Ja, ich habe das nie erkannt, dass das der ist, muss ich sagen. Ich dachte, das ist eine Frau, ein Mädchen.
Tatsächlich werden die meisten Smiths-Alben und Smiths-Singles ja von Schauspielern geziert, Morrissey hat die alle selbst ausgewählt. Er ist ja ein unglaublich belesener Mensch mit einem sehr klar definierten Film und Musikgeschmack auch, der vor allem in den 70ern verhaftet ist. Genau. Und das ist sehr ikonisch und stilprägend einfach diese.
Oh, das hat ja sonst keiner gemacht zu dieser Zeit. Ich weiß es. Ich war da schon dabei. Es hat ja keiner solche Cover rausgebracht. Du dachtest, das sind Alben aus den 50ern oder 60ern. Was soll denn das? Ne, neben dem neuen Cure-Album oder so. Also waren von Anfang an einzigartig, aber ich glaube, wir fangen jetzt mal mit dem ersten Titel an. Und zwar ist das der zweite Titel auf dem Album Frankly, Mr. Shankly. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Frankly, Mr. Shankly, this position I've held, it pays my way and it corrodes my soul. I want to leave, you will not miss me. I want to go down in musical history. Frankly, Mr. Shankly, I'm a sickening wreck. I've got the 21st century breathing down my neck. I must move fast, you understand me. I want to go down in celluloid history, Mr. Shankly. Kurz und schmerzlos, Frankly, Mr. Shankly. Ich halte den Titel nicht unbedingt für den stärksten auf dem Album, aber ich denke, der ist ganz, ganz nett. Wie gefällt er dir, Max?
Ich mag ihn sehr gern. Ich habe ihn deshalb darauf bestanden, dass wir ihn mit reinnehmen, weil er ein bisschen ein Outlier ist auf dem Album, weil er extrem fröhlich und leichtfüßig daherkommt mit diesem Offbeat und seinem ironisch lustigen Text. Und das, ja, normalerweise denkt man ja, wenn man an die Smiths denkt, vor allem an Schwermut, an Morrisseys getragene Vocals und die melancholischen Gitarrenmelodien. Und das ist eine Ausnahme. Lockert den Sound des Albums, was nach diesem Brocken von Opener auch irgendwie nötig ist, erstmal schön auf.
Ja, das stimmt, ja. Ja, durch den Opener, da muss man immer erstmal durch, ne? Um dieses wunderbare, sonst wunderbare.
Ach, manchmal skippe ich ihn auch einfach. Morrissey adressiert ja hier den Chef seiner Plattenfirma damals, Geoff Travis von Rough Trade Records. Das weiß man daran, dass der Song endet mit der Feststellung, dass Morrissey sagt, you write such awful poetry. Genau, und Geoff Travis hat dann eben in einem Interview mal gesagt, er hat tatsächlich mal Morrissey ein Gedicht geschrieben. Und Morrissey bestreitet zwar, dass es sich um Geoff Travis handelt, aber allein an dieser Zeile verrät sich es dann doch, dass Geoff Travis gemeint ist. Und ja, die Essenz davon, give us money. Also die Smiths hatten immer eine etwas komplizierte Beziehung zu ihrem Plattenlabel.
Produziert worden ist das Ganze von Stephen Street, der ist nicht sein erstes Album mit den Smiths, sondern sein zweites, ich glaube Meet is Murder, ne? Ist das erste Album, was er mit ihnen produziert hat. Und Stephen Street war mir ansonsten nur bekannt, du merkst, ich habe mich vorbereitet, bekannt dadurch, dass er tatsächlich das erste Soloalbum von Morrissey oder auch das zweite, auf jeden Fall das erste, das wichtige, ich glaube Viva Hate, ne, produziert hat und damit eigentlich ja in gewisser Weise versucht hat, den Stil der Smiths fortzuführen, wenn auch nicht so genial, also das sag ich jetzt einfach mal so dahin, und der später durch als Produzent von Blur in Erscheinung getreten ist, ne?
Genau, also streng genommen war er gar nicht der Produzent des Albums. Morrissey selbst und Johnny Marr sind als Produzenten aufgeführt. Stephen Street ist vor allem der Engineer, aber er war derjenige, der mit den beiden die meiste Zeit im Studio verbracht hat und an den Songs und an der Produktion gefeilt hat, definitiv.
Okay, also Engineer ist damit der Tontechniker gemeint.
Genau, genau. Und auf den auch eine der schlimmsten Produktionsentscheidungen aller Zeiten fällt, auf die kommen wir dann aber später noch zu sprechen.
Oh, okay, ich bin gespannt. Ja, das zu Stephen Street. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für den nächsten Titel. Und da gehen wir direkt auf den dritten Titel vom Album. Und der heißt I Know It's Over. Hören wir mal kurz rein. I can feel the soul falling over my head. And as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Oh mother, I can feel the soil falling off. Ja, eher etwas ruhiger Titel. Ich habe ihn immer sehr gemocht. Allein die Titelzeile I Know It's Over kann man sich wunderbar immer in Selbstschmerz vergessen, zumindest ich damals als 15-Jähriger. Also gefällt mir sehr gut. Ist nicht meiner Ansicht nach nicht der stärkste Titel auf dem Album, aber ich habe ihn immer sehr gemocht. Passt, sagen wir mal, auf einem sehr starken Album mit sehr starken Songs, ein sehr ordentlicher Song. So würde ich ihn so einklassifizieren. Max, was meinst du?
Für mich eine der drei großen Smiths-Balladen neben Asleep und Please Let Me Get What I Want. Johnny Marr beschreibt den Moment, als er dabei war, als Morrissey seinen Vocal Take da eingesungen hat, als eins der Highlights seines Lebens tatsächlich. Und wir haben hier wundervolle Lyrics, die Moss ruhig mal wieder beherzigen könnte, statt nur noch in Verbitterung zu baden, wie er es heutzutage so tut. Er schreibt hier, it's so easy to hate, it takes strength to be gentle and kind. Und ja, das könnte sich jeder immer mal zu Herzen nehmen, diese weisen Worte.
Sehr schön, ja, ich glaube, das nächste Mal mache ich das so, dann sagst du zuerst, was du von dem Song hältst, bevor ich dann was dazu sage.
Nein, lebe ja davon, oder beziehungsweise mein Podcast lebt davon, dass die Meinungen auch mal auseinandergehen. Also, ja, bin ich das durchaus gewohnt, keine Sorge.
Ja, nein, ich will mich auch nicht korrigieren, also das Album hat so geniale Songs, deswegen muss ja irgendeiner ein bisschen Platz machen von der Qualität, sagen wir es mal so. Wollen wir noch ein bisschen über den Musikstil des Smiths reden, was sie so ausgemacht hat? Ich habe ein bisschen recherchiert und gehört, gelesen, dass er die Musik, Gitarrenstil von dem lieben Herrn Marr so als Mischung aus Punk und Rockabilly bezeichnet wird. Kann ich so nicht auf Anhieb was mit anfangen, wie ordnest du, also ich selber habe tatsächlich Probleme, auch nach, ich würde mal sagen, 40 Jahren fast jetzt, den Stil, die Musik der Smiths so richtig einzuordnen. Für mich waren die immer einzigartig und klingen bis heute eigentlich auch noch einzigartig, dass ich ganz große Probleme habe, ähnliche Bands zu finden. Und wenn, dann finde ich die auch immer eher alle schlechter und denke, die kopieren nur ganz schlecht. Also das ist so meine, wie wird so jemanden, der nicht hören kann oder Musik nicht hören kann, erklären, die Musik von Smiths beschreiben?
Ganz schwer, weil du ja schon erwähnt hast, dass da sehr viele Einflüsse zusammenkommen, die dann unter Umständen gar nicht so deutlich rauszuhören sind. Also den Rockabilly hört man an einer Stelle auf dem Album definitiv raus, im Song Vicar in a Tutu, den wir heute nicht anspielen werden, aber das ist ein ziemlich reiner Rockabilly-Song. Gibt es auch auf den Vorgängeralben immer mindestens einen, hat Morrissey dann in seiner Solo-Karriere auch immer noch gehabt. Den Punk, den hört man am wenigsten raus, würde ich sagen. Aber tatsächlich haben sowohl Morrissey als auch Marr vor den Smiths in Punkbands gespielt. Also die erste Band von Morrissey war eine reine, ziemlich lupenreine Punkband. Vielleicht im Spirit. Und Ja, ich finde Johnny Marrs einzigartiges, wirklich stilprägendes Gitarrenspiel macht eben neben Morrisseys leitenden Vocals den Sound aus. Auch wenn man oft über Andy Roark's Bass so etwas hinweggeht, zu Unrecht, weil der einfach unglaublich verspielt ist und es schafft, diesen dichten Sound, den Johnny Marr schon vorgibt, trotzdem noch anzureichern und sich so in die Lücken reinzuspielen. Also finde ich ganz faszinierend.
Also, dass der Andy Roark, genauso wie du es eben beschrieben hast, ein toller, verspielter Bassist ist, der sich perfekt ergänzt mit dem Gitarrenspiel von dem Johnny Marr, konnte man noch nie so gut hören wie jetzt, meine ich. Du kennst wahrscheinlich die alten Versionen nicht so gut, ne? Deswegen ist es
Ich habe mit den
Musik.
alten Versionen angefangen. Ich glaube, Anfang der 2010er kamen dann die Remasters raus. Ich habe die aber nie nebeneinander gelegt und dann
Okay.
verglichen vom Sound her. Deshalb kann ich es jetzt nicht so genau sagen. Aber kurzer Nachruf vielleicht. Andy Roark ist ja dieses Jahr leider verstorben.
Ja.
War musikalisch jetzt aber auch nicht mehr so aktiv in den letzten Jahrzehnten sogar, könnte man sagen. Ja, und auf den Sound zurückzukommen. Ich glaube, die Einzigartigkeit dieses Sounds, die ist dann auch der Grund, dass die Smiths meiner Meinung nach eine der Einf für den Indie-Rock sicherlich die einflussreichste Band überhaupt sind. Also man hört bis heute in so vielen Alben entweder, wie jemand versucht, Morrisseys Gesang zu kopieren oder Johnny Marrs Gitarrenspiel. Und letzte Woche kam ein Greatest Hits-Album von Johnny Marr raus, also von seinen Solo-Sachen. Und ich habe es mir angehört und ich war nie großer Fan von seinen Solo-Sachen. Und dann ist es mir nochmal bewusst geworden, Johnny Marr hat mit den Smiths irgendwie aufgehört, Gitarre zu spielen wie Johnny Marr. Das klingt auf seinen Solo-Sachen alles so gewöhnlich. Und dieser Stil, den er da hat mit diesen verspielten Arpeggios und wirklich ein wildes Kuddelmuddel verschiedenster Stile, ja, das hat er dann nicht rüber rausgerettet über seine Zeit mit den Smiths so richtig.
Ja, und jetzt kommen wir für mich zu einem der ersten großen Geniestreiche auf diesem Album. Das ist der, wenn ich nicht ganz falsch liege, der sechste Titel insgesamt. Befinden wir uns noch auf der ersten Seite? Weiß ich im Moment nicht. Das wird Max wahrscheinlich gleich beantworten können. Und zwar ist das der Titel Big Mouth Strikes Again.
And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to a Roman nose and her walkman starting to
definitiv einer der 10 besten Smith-Songs. War die erste Single von diesem Album. Ob es die beste Single war, können wir später noch diskutieren. Was ich meine wichtigste, was ich am ehesten verbinde mit dem Song, ist mein liebstes Bandshirt. Die Geschichte habe ich in meinem Podcast schon mal erzählt, aber wir haben mal eine Folge drüber gemacht, über gecancelte Künstler und wie man damit umgeht. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Morrissey in den letzten 10 Jahren ziemlich viel dummes Zeug gesagt hat. Und ich habe aber trotzdem ein Bandshirt von ihm, das mir so sehr am Herzen liegt. Morrissey selbst ist nicht drauf abgebildet, sondern es ist Jeanne d'Arc drauf. Und über ihrem Bild steht, Now I know how Morrissey felt. Und es bezieht sich auf den Refrain dieses Songs, wo Morrissey singt, Now I know how Joan of Arc felt. as the flames rose to her nose and her Walkman started to melt.
Ja,
also völlig absurd, Gaga, aber zeigt eben, was für ein humorvolles Album das hier ist und ist gleichzeitig auch sinnbildlich für diesen Opferkomplex, den Morrissey eigentlich seit jeher hat. Ja, dass er sich missverstanden fühlt, dass er sich öffentlich hingerichtet fühlt und das ist praktisch die Essenz von Morrissey in diesem Song, aber eben auf selbstironische Weise auch verarbeitet. Musikalisch gesehen war Johnny Marr tatsächlich, ich hätte es nie rausgehört, aber wohl beeinflusst von Jumping Jack Flash von den Rolling Stones.
Ehrlich? Okay. Bei diesem Song, ja?
Ja, es ging ihm um diese aggressiven Gitarren. Es wurde zuerst debattiert, ob man eben, jetzt verrate ich schon, There is a Light That Never Goes Out, als erstes Single rausbringen sollte. Viele Leute haben die Smiths damals bequatscht, das so zu machen. Aber Ma wollte unbedingt einen dringlichen, einen aggressiveren Song haben. Jetzt sind die Smiths nie wirklich so dick verzerrt oder so. Aber diesen Druck spürt man eben trotz der Akustikgitarren wirklich, dass da Druck dahinter ist. Deshalb eignet er sich auch ganz gut für die Tanzfläche, wenn ich mal auflege gelegentlich.
Genau, aggressiv und Smith ist eher tatsächlich in der Tat etwas schwierig. Ich finde ein genialer Riff, ein genialer Einstieg. Also wenn ich das in der Diskothek hören würde, würde ich schnell auf die Tanzfläche rennen. auch der Titel ist auch toll. Ich meine, gab es vorher schon so Song-Pop-Titel mit dem Namen der Junge mit der Dorne in seiner Seite? Und ich glaube, auch danach gab es das ziemlich selten. Das ist ja auch immer das Geniale an den Smiths, dass man die Titel und die Texte kaum vergisst, wenn man sie einmal gehört hat. Also zumindest ich nicht. Ich finde das Ganze einen ganz starken und tollen Song, auch sehr selbstironisch. Ich meine, er zitiert sich ja oder meint sich ja selber damit, ne? Er ist ja das Großmaul, ja. Mhm. Wir verneigen uns in Hochachtung, ne?
Ich habe eine kleine Anekdote noch.
Ja, gerne, dazu. Gerne.
Deshalb war es mir auch so wichtig, dass wir den Refrain abspielen. Man hört unter dem Big Mouth Strikes Again, dass eine Stimme noch hoch Big Mouth immer singt.
Ja.
So ganz hoch. Und tatsächlich hatten sie sich dafür die Popsängerin Kirsty MacColl ins Studio geholt. Allerdings fand Johnny Marr ihre Vocal Takes so seltsam, dass sie tatsächlich Morrisseys Stimme genommen haben und sie beschleunigt haben, sodass sie am Ende klang wie so eine Mickey-Maus-Stimme. Man hört es auch, wenn man ganz genau hinhört, hört man, dass es eigentlich Morrissey auf Superspeed sozusagen. Genau, und er ist dann auch in den Album-Credits als Ann Coates vermerkt. Und Ann Coates ist eigentlich ein Stadtteil von Manchester. Also das ist dann nur ein Künstlername.
Sehr schön. Ja, genau, das hatte ich auch noch gelesen. Und Kirsty MacColl, hilf mir nochmal, kennt man woher? War die das von Throwing Muses oder bin ich da ganz falsch?
Die war tatsächlich keine Indie-Sängerin, sondern eine Pop-Sängerin. Das hat mich auch verwirrt.
Okay.
Die hat vor allem viel Background-Vocals gesungen. War mit, ich möchte nicht sagen, Steve Lillywhite verheiratet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber sie hat leider ein tragisches Ende genommen. 2000 ist sie vor Mexiko von einem Motorboot überfahren worden beim Tauchen.
Also der Name hat mir das gesagt, ja. Okay, bevor wir zum nächsten Titel kommen, nochmal ein bisschen über die Bedeutung der Smiths reden. Du hast das eben kurz angerissen. Kann man sagen, dass mit ihnen quasi als Übergang der das Post-Punk-New-Wave, den wir ja gerade auch in unserem Podcast viel abfeiern, und da haben wir ja vor kurzem auch nochmal ein paar Folgen zugehört, dass quasi mit den Smiths mehr oder minder das, was wir heute Indie-Rock und das, was ihr vornehmlich in eurem Podcast eben auch bezeichnet, behandelt, mehr oder minder damit angefangen haben. Also einer der ersten großen Vorbereiter dessen, was man heute Indie-Rock nennt, kann man das so sagen? Oder ist das zu weit aus dem Fenster gelehnt?
Würde ich tatsächlich nicht sagen. Ich denke, das fängt wirklich dann schon mit dem Post-Punk, mit Joy Division Ende der 70er an. Die Smiths sind ein wichtiger Teil davon, aber da ist einfach zu viel gleichzeitig passiert zu der Zeit. Auch in den USA natürlich. Also würde ich jetzt den Indie-Rock alleine nicht an den Smiths aufhängen wollen. Aber einfach durch ihre Einzigartigkeit im Sound so furchtbar stilprägend einfach für den Indie Rock bis okay. heute.
Das heißt, du würdest bei der Entwicklung von Indie-Rock, gehst du noch weiter vor, du gehst noch in die 70er, in die, nehme ich mal,
würde ich
Elvis
sagen.
Costello und sowas. Nenn doch mal so zwei, drei Sachen, die dir einfallen.
Elvis Costello mit diesem Power-Pop ist eine ganz guter Hinweis. Ich denke, Weezer würde es zum Beispiel auch nicht ohne Elvis Costello geben. Da hättest du mich jetzt aber vorwarnen
okay,
können.
Sorry. Okay,
nein, das war Talking Heads in New York okay, gleichzeitig. Okay. Ne? Also,
okay. Ich dachte jetzt, du sagst tatsächlich XTC, aber das ist schade. Gut, man kann nicht
ich
alles
weiß
sagen.
Schon, dass diese Band in eurem Podcast eine ja. extrem wichtige ja. Rolle einnimmt, aber da ja. darf ich jetzt dann
den
Streit vom Zaun brechen und sagen, dass mir XTC nicht so viel bedeutet.
Alles klar. Nein, wunderbar. Wir kommen jetzt zum nächsten Titel und wenn mich meine Playlist nicht täuscht, dann ist das tatsächlich The Boy with a Thorn in His Side.
The boy with a thorn in his side, behind the hatred there lies a murderous desire for love. How can they look into my eyes and still they don't believe me? How can they hear me say those words, still they don't believe me? If they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever believe me? Oh, no.
Das tut immer so weh, rausgehen zu müssen, aber so ist es halt. Ja, Max, was sagst du?
Ja, ein unglaublich verspielter Song. Man hört Johnny Marrs verspieltes Gitarrenspiel, leichtfüßig tänzelnd und trotzdem eben diese unfassbare Melancholie, die Morrissey im Zusammenspiel mit dieser Musik transportiert. Und wenn man darauf achtet, dann ist der Song eigentlich ein einziger Refrain. Ich kann hier keine Strophe und keinen Refrain ausmachen, sondern ist es eigentlich ein Hook nach dem anderen.
Ach, stimmt. Wahnsinn, ich kenne diesen Song jetzt seit 40 Jahren, so ungefähr, das ist mir noch nie aufgefallen, aber stimmt, ja. Das zeigt, wie toll der ist, wenn einem das nicht auffällt, finde ich. There is a light that never goes out, hat auch vielleicht leichte Ironie irgendwo auch mal wieder. Ja, wahrscheinlich.
Du bist
oder?
Wieder bei The Boy with the Thorn in the Side noch, oder? Die langen Albumtitel, die kommt man gerne durcheinander.
Nein,
es ist tatsächlich ironisch gemeint, es bezieht sich auch hier wieder auf die Erfahrungen der Band mit der Musikindustrie. Und wie sie sich missverstanden gefühlt haben davon. Also diese Balance aus echtem Selbstmitleid und Selbstironie, die Morrissey immer wieder so auf den Punkt bringt. Aber tatsächlich ist das hier Morrisseys liebster Smith-Song nach seiner eigenen Aussage.
Inhaltlich, worum geht's da?
Also wieder eine Abrechnung mit der Musikindustrie, ja. Ich müsste jetzt die Lyrics durchgehen, um das dechiffrieren zu können. Aber ist halt eben diese Metapher des Jungen mit dem vom Dornen gestochen, wahrscheinlich sogar gleich so eine, wie Morrissey sich hier selbst als Jesus inszeniert, der für die Sünden der Plattenindustrie stirbt. Ich möchte es aber nicht so weit treiben. Aber es war eine Single und wenn man sich jetzt die B-Seiten dieser Single anschaut, dann muss man wieder eben das, was ich vorhin schon erwähnt habe, sich ins Gedächtnis rufen, dass die Smiths eine Singles-Band sind. Die B-Seite ist Sleep, das ist meiner Meinung nach eine der drei besten Smiths-Balladen, neben Please Let Me Get What I Want und dem I Know It's Over, das wir schon hatten. Und dann ist da noch der Song Rubber Ring drauf, der für mich eigentlich auch eine Single an sich ist. Also solche drei Songs auf einer Single vereint, das konnte damals auch nur diese Band machen, glaube ich.
Nicht zu toppen, ne? Das stimmt, ja. Bevor wir zum nächsten Titel kommen. Lass uns doch mal kurz über die sehr übersichtliche Diskografie der Band sprechen. Wir haben, also offiziell gibt es 4 Alben, ne? Also The Smiths, Meet is Murder, also 84, 85 Meet is Murder, dann 86 The Queen is Dead und 87 ihr Abschlussalbum Strange Ways Here We Come, wobei Strange Ways ist ein Gefängnis, ne? Und dann gibt es noch ihre Erstveröffentlichung war eine Kompilation, Head Full of Hollow, für mich eigentlich jahrzehntelang das erste richtige Smiths-Album gewesen, bis ich dann begriffen habe, das wird nicht unter Puristen als ernsthaftes Album behandelt, sondern nur als Kompilation, was es meiner Ansicht nach so ein bisschen abschwächt. Aber ich finde das Album fast, also diese Kompilation fast noch am besten, mit am spannendsten neben The Queen is Dead. Ganz klar besser als ihr Debütalbum und Meet is Murder. Ich weiß jetzt nicht, ob ich uns den Abend versauere. Hat mir nie gut gefallen, muss ich gestehen. Das Cover fängt schon mit diesem furchtbaren Cover an, mit einem, glaube ich, Vietnam-Soldat oder was ist da auch drauf. Ja, und Strange Ways Here We Come, da man weiß, es ist ihr letztes Werk. Ich glaube, bei Hören des Albums war mir, glaube ich, schon klar, danach kommt nichts mehr von denen. Mit sehr viel Wohlwollen gehört, aber hat auch viele meiner Ansicht nach eher so schwächere Titel. Also das ist so ganz grob und quick and dirty meine Einschätzung der Diskografie. Wie siehst du das denn?
Ich sehe es relativ ähnlich. Hatful of Hollow, ihr habt ja, glaube ich, auch drüber schon gesprochen in eurer John Peel-Episode, kann das sein?
Ja, sehr aufmerksam. Du hörst tatsächlich unsere Sendungen, Wahnsinn. Ja.
Genau, ja, da sind ja natürlich dann This Charming Man, einer der größten Smiths-Hits, schon drauf, bevor das eigentliche Debüt dann rauskam, das ein bisschen Singles-arm war. Also es gibt, und das im Sound auch ziemlich roh noch ist, es ist einer meiner liebsten Songs drauf, der heißt Still Ill auf diesem Debüt. Und ansonsten finde ich es vom Songwriting her noch nicht so ausgereift wie auch viele Sachen auf Fatful of Hollow. Meet is Murder ist für mich die experimentellste Platte der Smiths. Von den Sounds her auch extrem, vielleicht das sperrigste Album. Aber ich trotzdem bahnbrechend alleine mit dem Albumtitel und dem Titelsong. Das muss man ja auch mal betonen, dass jemand Mitte der 80er Jahre den Vegetarismus so eine Rolle einräumt in seiner Kunst. Das hat eben... ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Morrissey. Ich bin zwar selbst kein Vegetarier, aber ich muss da wirklich den Hut ziehen für seinen Weitblick, den er hatte. Und ja, diese Aufrichtigkeit, die man ihm nicht absprechen kann, was das Thema angeht.
Ja, das stimmt.
Aber ist natürlich schon ein harter Tobak, wenn dann die leidenden Tiergeräusche im letzten Song zu hören sind und so. Aber abgesehen davon, ein schöner Song.
Der ist doch How Soon Is Now, ne? Ist auf dem Album.
Genau, das
ja, finde ich persönlich einen Geniestreich, muss ich sagen.
Glaube ich, dass der Song, über den am meisten geschrieben wurde, weil auch die Produktion extrem spannend ist. Und Strangers Here We Come, da merkt man, dass sich die Band dann Richtung Pop entwickelt. Aber das war tatsächlich der Song, der mich, als ich diese Greatest Hits damals zum ersten Mal gehört habe, der mich sofort gefangen genommen hat, das war Girlfriend in a Coma. Einer der poppigsten Songs auf dem Album, aber der einfach sofort ins Ohr geht und dennoch unverkennbar Smiths ist. Also schwächerer Abschluss definitiv als The Queen is Dead, aber auch kein schlechtes Album.
Ja, genau. Also ein richtig schlechtes Album haben sie halt auch nie gemacht. So
trotzdem eine unfassbar schnelle Entwicklung. Man bedenkt, dass jedes Jahr ein Album kommt und jedes Album klingt anders. Da haben die The Cure 15 Jahre für gebraucht in der gleichen Zeit.
Wir machen aber kein Cure-Bashing hier jetzt, oder?
Nein, würde ich niemals wagen. Aber wenn mich jemand fragt, was ist jetzt, oder wenn die Frage wird ja gelegentlich diskutiert, The Cure oder The Smiths, dann würde ich mich rauswinden und sagen, man kann es nicht vergleichen. Die Smiths haben 4 Alben in 4 Jahren und The Cure haben einfach, die blicken auf eine viel breitere Diskografie zurück. Deshalb
also du siehst, es gibt auf jedem Album Titel, die einem im Kopf hängen geblieben sind. Und ich würde jetzt auch mal sagen, dass man vielleicht abgesehen mal vom ersten Album oder so, Wenn man die Titel jemandem Dritten vorspielt, der die Smiths nicht kennt, nicht unbedingt sagen könnte, oh, das muss vom letzten Album sein, oh, das ist vom ersten oder zweiten, oh, das ist von den mittleren Sachen, weil sie produktionstechnisch eigentlich so sehr früh und sehr schnell ein so extrem hohes Niveau erreicht haben, dass sie dieses Niveau bis zum Schluss eigentlich gehalten haben, auch von vom Gitarrenspiel, vom eben haben wir über den Bassisten gesprochen, von den Texten die waren so schnell so gut, dass sie irgendwie vielleicht dann auch ging es einfach auch nicht mehr weiter dann. Ne? Also ich habe gelesen, dass in Vorbereitung auf diese Sendung, dass Johnny Marr derjenige war, der gesagt hat, so, das reicht jetzt, ich will jetzt irgendwie was Neues machen und ein bisschen experimentieren. Und der Morrissey gesagt hat, nee, will ich eigentlich eher nicht. Und der Marr dann gesagt hat, okay, ja gut, dann war es das jetzt. Und tschüss, sehr zum Entsetzen von Morrissey. Ich weiß nicht, stimmt das so ungefähr?
So ist die Geschichte. Es gibt verschiedene Versionen dieser Geschichte. Ich habe Morrisseys Autobiografie gelesen, ich habe Bücher über die Smiths gelesen. Es wird immer ähnlich, aber mit abweichenden Nuancen so erzählt. Ich denke, da war einfach die zwischenmenschliche Beziehung zwischen den beiden, die diese Band ja ausgemacht hat. Das ist ja eins der kongenialsten Songwriter-Teams der Geschichte, muss man so festhalten. Da war die Luft raus aus dieser Partnerschaft. Und auch wenn Marr geblieben wäre, wäre das wahrscheinlich nicht gut gegangen.
Meinst du? Ja, okay. Also ich habe gelesen, die hätten es dann mit dem anderen Gitarristen versucht und sofort festgestellt, genau. Nee, das ist es nicht.
Ja, sie hatten tatsächlich während der Queen is Dead Tour einen zweiten Gitarristen als Tour-Gitarristen dabei, der war auch für ein halbes Jahr offizielles Mitglied der Band, also waren sie zu fünft, ist dann aber vor Strange Ways wieder ausgestiegen. Greg Cannon, wenn ich mich jetzt, ich möchte mich darauf nageln lassen. Und als Marr dann ausgestiegen war, hat Morrissey ihn zurück in die Band geholt und hat dann eben versucht, mit ihm als Gitarristen die Smiths weiterzuführen kurz. Hat dann gemerkt, okay, das wird nichts, aber die ersten Songs, die nach Viva Hate erschienen sind, die wurden live tatsächlich noch mit Andy Rourke am Bass und Mike Joyce am Schlagzeug
gespielt. Ach, tatsächlich. Ach, interessant. Ja, jetzt haben wir kommen zum vorletzten Song, Max. Leider Gottes, alle guten Sachen müssen irgendwann auch ein Ende haben, aber wir haben jetzt noch zwei Titel vor uns. Das ist auch der vorletzte Titel auf dem Album und zwar ist das, glaube ich, für mich der stärkste Titel auf dem ganzen Album und auch einer meiner absoluten Lieblingssongs von den Smiths. Da ist nämlich ein Licht, das niemals ausgeht. There is a light that never goes out. Da hören wir jetzt mal kurz wieder rein. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Ich befürchte, wir kommen nicht ganz zum Refrain, das dauert einfach zu lange. Ach, schade, ist halt dann mal so, ne? Aber
ich glaube, es könnten genügend Leute kennen.
Ja, ich denke auch, ja. Such a heavenly way to die by your side. Immer noch fantastisch, ja. Ja, bitteschön, Max. Ich lasse dir den Vortritt.
Ja, wie du schon sagtest, einer der besten Songs aller Zeiten. Tatsächlich haben Leser der US-Zeitschrift Spin ihn im Jahr 1990 auf Platz 1 der besten Songs aller Zeiten gewählt. Und es ist heutzutage ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber ich habe mir das Antlitz von Morrissey tatsächlich auf meinen Arm tätowieren lassen vor 13
Nein.
Jahren, bevor er angefangen
Anders
hat, all
wurde.
die richtig dummen Sachen zu sagen.
Ja.
Und unter ihm steht der Titel dieses Songs, There is a Light That Never Goes Out. Das ist für mich vor allem gedacht als Erinnerung an meine verstorbene Mutter, aber
Oh,
man
ja.
kann es auf so vieles beziehen und ja, das ist für mich musikalische Perfektion. Dachte übrigens auch Johnny Marr, der hat mal gesagt, als wir es zum ersten Mal gespielt haben, dachte ich, das ist der beste Song, den ich jemals gehört habe. Und das über einen eigenen
Ja.
Song zu denken, das sagt schon einiges über den Song aus.
Ob der Titel nun ironisch gemeint ist oder nicht, ist eigentlich an dieser Stelle auch ganz egal. Er trifft eigentlich ins Herz. Ich habe einen Großteil dieser Texte, auch wenn ich die Ironie durchaus gemerkt habe und sie mich immer zum Schmunzeln gebracht haben, aber es gibt eben auch so sehnsuchtsvolle Sachen, die, ja, wo ich das Gefühl hatte, das hat er nur für mich geschrieben. Das hatte ich zumindest damals ganz stark. Und gerade auch bei diesem Titel, der eigentlich ein guter Abschlusssong gewesen wäre, ne, für dieses tolle Album. Aber er ist nur der vorletzte Song. Aber einer der stärksten Singles überhaupt von den Smiths und wie gesagt auch einer der tollsten Songs der 80er, wenn nicht sogar darüber hinaus. Ja, ich hoffe, alle, die es bisher hinausgehalten haben, würden sich danach mal hinsetzen und dieses Album mal ganz durchhören oder sogar kaufen. Ich habe es mir vor kurzem nochmal auf Vinyl geholt. Bevor wir jetzt zum allerletzten Titel kommen, die Frage, Max, warum sollte man, wenn man die Smiths bisher noch nicht gekannt hat, und vielleicht gibt es bestimmt einige Hörer, die zum allerersten Mal mit dieser tollen Band heute durch unseren Podcast konfrontiert worden sind, was ich auch super finde, übrigens so nebenbei gesagt, wenn das wirklich der Fall sein sollte. Warum sollte man heutzutage sich die Smith noch antun?
Wenn man sie noch nicht kennt,
Wenn man sie noch nicht kennt, genau.
dann haben sie ja immer noch das Potenzial, dass sie das Leben, einem das Leben verändern. So wie sie es für sehr, sehr viele Menschen getan haben. Das singt Morrissey auch auf einem Song dieses Albums, The Songs, nee, nicht auf diesem Album, The Songs That Saved Your Life, singt er, so heißt auch ein Buch über die Smiths. Aber es haben sich unglaublich viele Menschen in der Vergangenheit und bis heute mit Morrissey und seinen Lyrics identifiziert, wie du es auch beschrieben hast, weil er eben der prototypische Außenseiter ist. Der Eigenbrötler, der Missverstandene, der allein in seinem Zimmer sitzt und traurig Musik hört. Und ich glaube, an dem Punkt waren wir alle mal in unserem Leben. Und er hat vielen Menschen über schwere Zeiten hinweggeholfen und neben ihm ist er halt einfach einer der besten Gitarristen aller Zeiten in dieser Band. Es gibt so viel an Schönklang und an Melodien zu entdecken und gleichzeitig ist da einfach eine ganze Ebene noch drüber mit den Texten.
Ja,
Ich
das, ja.
bin bis heute fasziniert
Ja,
von dieser
toll. Also,
Band.
ich bin kurz davor, dass mir hier die Tränen über die Wangen laufen. Ich dachte so gerade dass so zwei Köpfe zusammenstoßen und so gut zusammenpassen. Ich möchte tatsächlich jetzt nicht schon wieder mal über die Beatles reden, aber sie fallen mir gerade mal spontan ein, die auch so sich kongenial ergänzt haben. Also, es ist ja, steckt in diesen, in Ma und Mor in diesen zwei großen M's, Ma und Morrissey, so viel drin. Es ist ja neben dem Gitarrenspiel und den Melodien, den Songmelodien und den Texten, die du eben auch erwähnt hast, und diesen ironischen Texten und dieser Art zu singen. Es ist ja auch eben auch diese Stimme und diese Art zu singen. Es gibt so langgezogen, so verständlich, ohne viele Worte in so eine Zeile zu packen, sondern da besteht eine Zeile aus drei oder vier Wörtern und die wird dann ordentlich durchgesungen und schön melodiös angesungen und du kannst sie wunderbar nachvollziehen, dass es auch wenige Leute singen so, also zumindest jetzt so nach meiner Erinnerung. Also es kommen so viele Elemente hinzu, die diese Band so absolut überragend machen und sie klingen tatsächlich, aber da bin ich natürlich vorbelastet, muss ich sagen, das kann ich nicht neutral sagen, sie klingen für mich zeitlos. Ich höre sie mit genau solchem Feuer und solcher Begeisterung 2023, wie ich sie 1983 tatsächlich gehört habe. Ich glaube, Handsome Devil, glaube ich, war der erste Song, den ich von denen damals gehört habe. Genau, und das hat sich überhaupt nichts an meiner Begeisterung für sie geändert. Die Sachen, die du eben über Morrissey gesagt haben, die haben tiefe Kratzer leider Gottes hinterlassen. Und das, was Johnny Marr so gemacht hat, darüber reden wir ja zum Schluss noch, bleibt auch eher Achselzucken. Aber diese 4 Jahre, diese Handvoll Alben sind für die Ewigkeit, ja. Punkt. Okay, gut. Jetzt bist du noch da?
Ich bin noch da. Ich habe dir begeistert und nickend zugehört.
Okay, gut. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Titel. Some Girls Are Bigger Than Others. Ich war nicht genau verstanden, was soll das jetzt? Manche Mädchen sind größer als andere, aber er singt ja dann auch Some Girls Are Bigger Than
Other Girls' Mothers.
Other Girls' Mothers, genau, das ist wieder so. Also man kann sich da kaputt kichern, wenn man will, oder man kann irgendwie ganz irritiert sein, wie auch immer. Ich habe eher immer gekichert, aber jetzt hören wir lieber mal in diesen auch ziemlich genialen Song rein. Sehr elegant nach einer Minute tatsächlich rausgehen, ohne zu viel zu verpassen, sage ich mal. Aber trotzdem ein genialer Song. Max, was sagst du?
Ich habe vorhin schon angeteasert, die schlechteste Produktionsentscheidung aller Zeiten. Die kam von Stephen Street und das ist dieser Fade-Out, der hier mitten im Intro passiert, um dann wieder einzufaden.
Ja.
Und ich habe mir immer, also als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, gedacht, es stimmt was nicht mit meiner CD. Ist das so gewollt? Aber tatsächlich ist es so gewollt. Stephen Street wollte damit eine Studiotür, die auf und zu geht, simulieren. Es klingt nur leider überhaupt nicht so. Es klingt einfach so, als hätte jemand kurz leiser gedreht und dann wieder aufgedreht. Und ich finde es einfach furchtbar. Ansonsten ist Johnny Marr für mich auf diesem Song der Star. Dieses Gitarrenriff oder ja, eigentlich ist es ja mehr ein Arpeggio. Verspielt, hypermelodisch und Morrissey macht da nicht mehr viel. Ne? Also der Song hat kaum Lyrics, aber die Lyrics geben so ein bisschen zumindest einen Spiegel der Zeit. Er singt From the Ice Age to the Dole Age und das Dole Age, das ist eben diese Zeit der Massenarbeitslosigkeit in Großbritannien, vom Ende der 70er bis Mitte der 80er. Die Zeit von Margaret Thatcher, dem Siegeszug des Neoliberalismus in Großbritannien und parallel von unter Reagan in den USA, unter dem eben die Working Class sehr gelitten hat. Und die Smiths sind ja, betonen ihre Wurzeln als Working Class Band ja sehr deutlich. Sie sind Kinder irischer Einwanderer in Manchester, also Arbeitsmigranten im Grunde. Hatten dementsprechend wie so ziemlich alle in dieser sozialen Schicht einen extremen Hass auf Margaret Thatcher. Deshalb war auch der Arbeitstitel dieses Albums nicht The Queen is Dead, sondern Margaret on the Guillotine. Also man wollte sie einen Kopf kürzer machen, eigentlich wie Ludwig den 16. ein paar 200 Jahre vorher.
Ja.
Aber vielleicht nicht der perfekte Closer, aber dennoch ein weiterer extrem guter Song auf diesem
Album. Ja, auf jeden Fall. Von einem ganz fantastischen Album. Ich denke mal, mit 6 Titeln, die wir jetzt gespielt haben, hat man einen ganz guten Eindruck hoffentlich jetzt bekommen können. Ich sehe gerade, das Album ist erschienen am 16. Juni 86. Da war ich gerade bei der Bundeswehrhilfe. Ja, oh Gott, das waren auch ganz andere Zeiten. Ja, was kam danach? Danach kam noch Strange Ways, Here We Come. Dann haben wir eben kurz erzählt, ist die Band auseinandergegangen. Und dann können wir kurz zusammenfassen, oder? Also wir haben Mike Joyce und Andy Roark. Kann man zu denen mehr als nur einen Satz sagen?
Ja, man muss vor allem erwähnen, dass sie dann relativ bald danach Morrissey verklagt haben aufgrund von Tantiemen, weil sie, anders als Morrissey und Marr, eben nur mit einem extrem geringen Prozentsatz der Tantiemen auskommen mussten und sich dann eben einen höheren erklagen mussten vor Gericht, was auch funktioniert
hat. Das hat aber zu erheblichen Spannungen immer noch bis weit in dieses Jahrhundert
geführt. Genau, also die beiden waren ja anfangs erst noch mit Morrissey in einer Band und sind dann abgehauen, verständlicherweise, und haben sich dann wieder mit Johnny Marr versöhnt. Also Mike Joyce hat noch, ich glaube letztes Jahr, noch live mit Johnny Marr zusammengespielt. Zumindest bei einzelnen Konzerten.
Okay.
Und Mike Joyce. Aber musikalisch haben die keine großen Bands mehr gehabt. Johnny Marr ist bei verschiedenen Bands danach eingestiegen. Für mich das beste Album, was er gemacht hat, war danach mit der amerikanischen Indie-Band Modest Mouse. We Were Dead Before the Ship Even Sank heißt es. Ist von 2006, glaube ich. Und hat eine mäßig erfolgreiche Karriere. Anders als Morrissey, der relativ relevant und groß geblieben ist eigentlich. Und tatsächlich auch noch Alben gemacht hat, die ich für besser erachte als manche Smiths-Alben. Auch wenn ich mich hier weit aus dem Fenster lehne. Aber
was kommst du mit dem Schock um die Ecke ganz am Ende? Hör mal, ehrlich, welche denn? Die ersten zwei, die ersten drei? Oder
tatsächlich was? Nicht. Tatsächlich erst später. Ich bin gar kein so großer Fan der ersten Solo-Alben. Für mich kommt das beste Morrissey-Solo-Album dann im Jahr, ich glaube es war 94, das heißt Vauxhall and I. Und ja, da sind echt ein paar Wahnsinnssongs drauf und kein einziger schlechter. Und dann hatte er nochmal so ein Revival Anfang der 2000er mit You Are the Quarry, hieß das Album. Da hatte er dann ein bisschen rockigeren Sound wieder oder ein bisschen weniger britischen, sondern amerikanischen Sound. Er war ja in der Zwischenzeit auch umgezogen in die USA, lebt bis heute in Los Angeles und hat dann mit Jerry Finn, dem jetzt schließt sich der Kreis, dem Produzenten von Blink-182, dieses Album gemacht.
Ach nee.
Und das hat dann auch einige Hits abgeworfen. English Blood, Irish Heart.
Das Album kenne ich auch. Mhm, ja.
First of the Gang to Die. Und ich mag viele seiner Solo-Alben sehr gern. Die letzten waren wieder schwächer. Aber wenn was Neues kommt, dann werde ich es mir anhören. Ich werde ihn allerdings, nach dem, was er in den letzten Jahren abgeliefert hat, zumindest kommerziell boykottieren. Das heißt, ich werde kein Geld mehr ausgeben für irgendwas, was Morrissey gemacht hat. Aber Nick Cave hat das mal so gesagt, als er dazu gefragt wurde, wie man mit Morrissey umgehen soll, und er hat gemeint, sobald man einen Song veröffentlicht, dann gehört er nicht mehr dem Künstler, sondern dann gehört er den Fans. Und ich lasse mir von Morrissey und seinem dummen Gebaren der letzten Jahre all diese Musik nicht wegnehmen.
Okay, würde das bedeuten, man kann dann auch wieder R. Kelly hören? Oder wie? Das ist ja sehr gemein, ich weiß es.
Wenn man R. Kelly-Fan ist, dann und wenn I Believe I Can Fly das Lieblingslied ist, dann würde ich das niemandem übel nehmen, wenn man dieses Lied weiter hört. Weil man baut zur Musik einfach so eine intensive persönliche Beziehung auf, dass man sich davon kaum oder nur so schwer trennen kann, wie vielleicht von dem ein oder anderen Familienmitglied.
Ja, ja, okay. Ja, es ist ja, und ich für viele, die nicht genau wissen, warum wir so um heißen Brei reden, ist es, Morrissey ist mit sehr rechtspolitischen Aussagen in den letzten Jahren, glaube ich, aufgefallen, und auch, ich glaube, Corona-Zeiten hat er auch ein paar Sachen vom Stapel gelassen. Ne?
Das habe ich nicht mitbekommen, zum Glück. Aber ich, jetzt muss ich es beruflich berufsmäßig für meinen Podcast muss ich mich wieder damit beschäftigen. Am liebsten würde ich mir die Ohren zuhalten. Corona habe ich nicht mitbekommen, aber ja, extrem islamophob, hat auch im US-Fernsehen Werbung für eine rechtsradikale britische Partei gemacht, indem er sich da ihren Button angeheftet hat. Und man kann es regelmäßig bei uns nachhören. Er sagt einfach wenige schlaue Sachen nur noch. Isoliert von der Welt ein Stück weit und sich seiner eigenen Rolle, glaube ich, gar nicht so bewusst. Wenn ich noch was einwerfen kann.
Ja, natürlich, gerne, jederzeit, ja.
Um den über 1,5 Stunden, dann macht es jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ja. Ich habe mich gewundert, ich habe vor wenigen Tagen den neuen David Fincher-Film The Killer gesehen mit Michael Fassbender. Ich weiß nicht, ob du dich mit Schauspielern auch so auskennst, aber in diesem Film hört der Hauptdarsteller, der ist ein Serienkiller, nein, kein Serienkiller, ein Auftragskiller, der hört in 10 verschiedenen Szenen dieses Films The Smiths Songs, die dann wirklich immer sehr lange auch eingespielt werden. Und ich habe mich gefragt, ob David Fincher damit was aussagen wollte, aber es in Zeiten heutzutage, wo man für Kleinigkeiten schon gecancelt werden kann, finde ich es eine mutige Entscheidung und es zeigt irgendwie, wie relevant diese Band bis heute ist.
Max, das wollte ich gerade noch sagen, ja. Ich habe nämlich den Film eben zu Ende geschaut. Genau deswegen, weil ich das okay. Vorher gelesen habe, dass deswegen, du hast schon alles gesagt, ja, das zeigt, wie relevant die heutzutage noch sind. Und in einer der ersten Szenen wird ja ganz prominent How Soon Is Now, ne? Rausgeballert. Mhm, super gemacht. Ich hoffe, wir machen die Leute neugierig. Also was wollen wir eigentlich damit sagen, dass tatsächlich heutzutage noch die Smiths so relevant sind, dass ihre Musik in super brandheißen, tollen Filmen von super angesagten Regisseuren wie David Fincher verwendet werden. Also die Band ist nicht ohne. Die sind wirklich verdammt wichtig, ja. Ja, war das unser Abschluss? Max, hast du noch was zu ergänzen?
Ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, aber tun wir es den Hörern nicht an. Und den Hörerinnen. Ich habe jetzt, ich gebe mir eigentlich in meinem Podcast immer Mühe, zu gendern, auch wenn das vielen Leuten sauer aufstößt. Aber ich finde es ganz wichtig, dass sich auch unsere weiblichen Hörerinnen angesprochen fühlen, weil sie einfach zahlenmäßig in der Minderheit sind und es mir eben ganz wichtig ist zu betonen, dass sie Teil dieser Szene
schön,
sind.
Ja, sehr schön. Ja, ich sage dann immer Hörerinnen und Hörer. Der Stefan stolpert ja immer darüber, über dieses deutsche Wortungetüm, aber da hast du vollkommen recht. Ja, ich freue mich auch über jede Hörerin und wir haben es ja auch tatsächlich auch geschafft, hier unsere Kollegin, darf ich fast schon sagen, Nadine aus ich glaube, sie wohnt hier in der Nähe von Köln, war die erste Dame, die in unserem Podcast gekommen ist, das war schon eine große Sache und meine Frau tatsächlich eher aus Verlegenheit geboren, dann die zweite, die aufgetaucht ist. Also insofern, ja, also ich finde das immer ganz
guter Anfang.
Das ist ein guter Anfang, genau. Ja, ich denke, dann dürfen wir jetzt uns verabschieden. Ich kann von meiner Seite sagen, ich bin hin und weg. Das hat mir einen super tollen Spaß gemacht mit dir. Und man hat immer gemerkt, was für ein toller Fan du bist, wie viel Wissen du über diese Band hast. Ich habe innerlich immer genickt und gesagt, oh, das wusste ich gar nicht mehr, oh, hatte ich vergessen oder so. Wie knietief du immer noch in den Smiths steckst und du warst der kongeniale Ansprechpartner hier für diese Sendung über eins der großen Alben der 80er. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, Max. Danke, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch bei dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dann sagen wir ganz schnell Tschüss und hoffen, dass Sie nächste Woche auch wieder zuhören. Dass ihr alle nächste Woche wieder zuhört. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss, Max.
Ciao. Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.